Deutschlandfunk. Hintergrund.
Freie Schulen. Idealismus oder Ideologie? Von Armin Himmelrath und Britta Mersch.
Ich freue mich heute auf Sportclub. Verzichten könnte ich heute auf Schule. Am liebsten würde ich heute ausschlafen.
Die Morgenrunde an der Freien Schule Köln. Zum Unterrichtsbeginn dürfen alle erzählen, worauf sie sich heute freuen. Und worauf sie lieber verzichten würden. Etwas, das an staatlichen Schulen nicht unbedingt dazugehört. Dass an nichtstaatlichen, sogenannten freien Schulen anders gelernt wird, ist im Schulalltag überall zu spüren. Es geht um Mitbestimmung und Begegnung auf Augenhöhe. Und um viel Eigenverantwortung beim Lernen. Das zeigt sich in der folgenden Unterrichtsstunde. Das Thema: China. Die Kinder diskutieren zuerst über Schriftzeichen und chinesische Bilder. Und nehmen sich immer wieder selbst dran. Danach arbeiten sie an Laptops, eigenständig an Aufgaben. Wer eine Unterbrechung braucht, darf auch während einer Unterrichtsstunde auf dem Schulhof Basketball spielen gehen. In den Pausen essen Lehrkräfte und Schüler gemeinsam. Lehrerin Julia Gregorio hat sich bewusst für die freie Schule entschieden und dafür auch auf eine Verbeamtung verzichtet. Weil ihr die Kommunikation auf Augenhöhe wichtig ist.
Um den Lehrplan erfüllen zu können, müssen für mich vorher einige andere Dinge erstmal erfüllt werden. Ein angemessenes Lernklima, angstfreies Lernen, dass eine Schule auch als Lebensort verstanden wird. Da hat man teilweise nicht so viele Freiheiten an den Regelschulen. Und ja, das Konzept der freien Schule hat mir dabei sehr gefallen, weil ich das demokratische Lernen wichtig finde.
Also ein Lernumfeld, bei dem die Schülerinnen und Schüler viel mitbestimmen und an ihren eigenen Erfahrungen wachsen können.
Und versuche auch, nicht nur inhaltlich die Schülerinnen nach vorne zu bringen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung zu stärken und Selbstbewusstsein zu fördern. Und das geht hier viel, viel einfacher und besser als an großen Systemen.
Solche freien, privat organisierten Schulen, die andere pädagogische Ansätze anbieten, sind im deutschen Schulsystem ausdrücklich erlaubt. Der Staat prüft Konzept und Finanzierung. Ab dann handeln diese Schulen weitgehend eigenverantwortlich. Das klappt in den allermeisten Fällen gut, manchmal allerdings auch nicht. Nämlich dann, wenn sich die freien Schulen nicht mehr an die staatlichen Vorgaben halten. Weil aus Idealismus Ideologie werden könnte. Und möglicherweise fragwürdige Unterrichtsinhalte vermittelt werden. In der Vergangenheit gab es Kritik, der Staat komme seiner Aufsichtspflicht, auch im Sinne der Schülerinnen und Schüler, nicht ausreichend nach. Wie frei dürfen die freien Schulen sein in einem Land mit staatlicher Schulpflicht? Insgesamt gibt es bundesweit gut 3.800 Privatschulen. Sie können in kirchlicher Trägerschaft sein oder ein besonderes pädagogisches Konzept anbieten. Besonders bekannt sind Waldorfschulen und Montessori-Schulen. Häufig werden an diesen freien Schulen die Eltern in Entscheidungsprozesse eingebunden, wirken in Gremien mit, stellen das Personal ein. Sie sind oft etabliert in der kommunalen Schullandschaft, so wie seit 30 Jahren die Freie Schule Köln. 130 Kinder werden hier unterrichtet. Sie können bis zur 10. Klasse an der Schule bleiben und danach eine Berufsausbildung machen. Oder, wenn es die Noten zulassen, auf andere Schulen wechseln, um das Abitur zu machen. Als Alternative zum großen staatlichen Schulsystem präsentiert sich auch die Freie Schule Lernart in Niedersachsen.
Willkommen bei Lernart, der Freien Schule in Oberndorf.
Dieses Video gibt dir einen Überblick über die Grundprinzipien unserer Schule.
So klingt das Werbevideo der Schule in der Nähe von Cuxhaven.
An unserer Schule bestimmen die Schüler den Schulalltag mit. Sie bringen eigene Regeln ein und entscheiden frei darüber, was sie wann lernen.
Gelernt wird das, was die Schüler interessiert und ihnen Spaß macht. Wir nennen das intrinsisches Lernen.
Doch im Fall der Lernartschule wirft die Freiheit, die der Staat den Schulbetreibern gewährt, Fragen auf. Denn die Gründer der Schule bewegten sich offenbar in einem problematischen Umfeld.
Also mein Interesse hat damals geweckt, dass es anscheinend nicht aufgefallen ist, was der Schulgründer, bevor er diese Schule gegründet hat, so getrieben hat.
Erzählt der Journalist Niklas Keck, der für den Spiegel zu den Hintergründen der Freien Schule im nördlichen Niedersachsen und zu deren Gründer recherchiert hat. Das Material liegt auch dem Deutschlandfunk vor.
Es gab damals einen Blog, den er geführt hat. Und in diesem Blog ging es dann vor allem auch um verschwörungsideologische Inhalte, die dort nicht nur von ihm, sondern auch von anderen, die unter dem gleichen Benutzernamen geschrieben haben, geteilt worden sind. Es gibt Texte, die sich aber ihm tatsächlich zuschreiben lassen, in denen er beispielsweise geschrieben hat, ich halte nichts von diesem Staat und auch nicht viel von seinen Gesetzen. Später hat er sich dann davon distanziert, von diesen Aussagen, und gesagt, dass er sich in einer persönlichen Belastungssituation befunden habe. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie so jemand eine Schule gründen kann.
Ein problematisches Weltbild, das bei der Gründung der Lernartschule in Niedersachsen offenbar nicht aufgefallen ist. Jedenfalls erhoben die zuständigen Behörden keine Einwände gegen die Schulgründung, berichtet Niklas Keck. Die Schule selbst bezeichnet den seinerzeit erschienenen Spiegeltext als, Zitat, Verleumdungsartikel. In einer aktuellen schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk erklärt der Gründer und Geschäftsführer, die Lernartschule stehe
für demokratische Mitbestimmung, einen diskriminierungsfreien Lernraum, Offenheit für Vielfalt und eine klare Abgrenzung gegenüber Rechtsextremismus, Antisemitismus, Reichsbürgern und anderen verfassungsfeindlichen Haltungen.
In der Erklärung heißt es weiter, frühere Veröffentlichungen einzelner Akteure seien persönlicher Art und bereits ausreichend eingeordnet worden. Man stehe für ein Gespräch zur Verfügung. Auf eine Interviewanfrage zu den Vorwürfen schrieb der Geschäftsführer dann jedoch,
unsere Einladung bezieht sich auf unser pädagogisches Konzept, dessen praktische Umsetzung im Schulalltag und die damit verbundenen Erfahrungen.
Zu den kritischen Fragen des Deutschlandfunks will sich die Schule nicht äußern. Bleibt die Frage, wirkt sich das Umfeld der Schulakteure auf den Unterricht aus? Spiegelautor Niklas Keck.
Das Problematische an dieser Schule ist nicht, dass im Unterricht, dafür habe ich zumindest keine Belege gefunden, extremistische oder verschwörungsideologische Inhalte geteilt werden oder Ansichten verbreitet werden, sondern vielmehr, dass es eine Vermischung des Schullebens gibt mit Akteuren dieser verschwörungsideologischen Szene.
Das ist kein Einzelfall, sagt die Bildungsforscherin Nina Kolleck von der Universität Potsdam. Sie hat beobachtet, aus dem Umfeld von Rechtsradikalen und Verschwörungsideologen gäbe es immer wieder Versuche, eigene Schulen zu gründen oder dort Einfluss zu nehmen.
Wir müssen natürlich aufpassen, dass diese Schulen nicht als Schlupflöcher genutzt werden, gerade auch von sehr staatskritischen, demokratiekritischen Bewegungen, die versuchen, Schulen aufzubauen, in denen eben beispielsweise rechtsradikale Ideen eben transportiert werden oder auch Verschwörungserzählungen transportiert werden.
Im Fall der Lernartschule im niedersächsischen Oberndorf gibt es keine konkreten Hinweise auf problematische Unterrichtsinhalte. Aber es gibt Indizien, in welchem Umfeld sich Lehrkräfte und Schulleitung bewegen. So waren der Gründer der Schule und mindestens ein weiterer Lehrer mehrmals auf einem Festival im brandenburgischen Friesack zu Gast. Der Verfassungsschutz in Brandenburg schreibt über die Festivalteilnehmer,
deren Bandbreite reicht von verfassungsschutzrelevanten Delegitimierern der Demokratie über Rechtsextremisten bis hin zu Reichsbürgern und Glorifizierern der DDR.
Das Festival sei zwar kein Beobachtungsgegenstand des Verfassungsschutzes, der Dienst habe aber im Rahmen seiner Frühwarnfunktion und auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen darauf hingewiesen,
dass einzelne Aspekte des Festivals für Extremisten durchaus anschlussfähig sind. Derartige Positionen, welche sich zudem noch immer auf der Webseite des Festivals wiederfinden, bieten Anknüpfungspunkte für Extremisten und Anhänger von Verschwörungsideologien.
Der Geschäftsführer der Schule dagegen findet die Teilnahme dort unproblematisch. Er schreibt,
die in Medienberichten gegen das Festival erhobenen Vorwürfe haben sich für uns vor Ort nicht bestätigt. Darüber hinaus liegt uns eine schriftliche Mitteilung aus dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg vor, wonach das Festival nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Kein Beobachtungsobjekt, aber dennoch anschlussfähig für Extremisten. Im Lernart-Schulprogramm jedoch tauchen solche Kontakte des Kollegiums nicht auf. Und auch nicht die verschwörungsideologischen Vorträge eines Lehrers, die im Internet zu finden sind. Der Mann unterrichtet nach wie vor in Oberndorf. Freie Schulen müssen von den Bildungsbehörden genehmigt werden. Dabei würden in erster Linie die Schulkonzepte geprüft, sagt Timman Kern vom Bundesverband der Freien Alternativschulen, in dem sich rund 120 der insgesamt 3.800 freien und privaten Schulen vernetzen.
Wir haben ja in Deutschland die Bildungshoheit der Bundesländer. Jedes Bundesland gestaltet diesen Genehmigungsweg etwas unterschiedlich. Die Basis ist das Grundgesetz. Da sind schon einige Voraussetzungen beschrieben. Wenn ich eine Schule gründen will, ist die Kernaufgabe, ein Schulkonzept zu entwickeln. Mit diesem Schulkonzept muss ich mich an die jeweilige Genehmigungsbehörde dann wenden.
Um eine freie Schule zu gründen, braucht es einen Träger. Das können gemeinnützige Vereine, Genossenschaften oder gemeinnützige GmbHs sein, erklärt Timmer Kern. Auch das pädagogische Konzept, der Schulort und die Personalliste seien Teil des Genehmigungsverfahrens.
Im Rahmen dessen dann die jeweiligen Schulbehörden überprüfen, inwieweit genügt das Schulkonzept den Ansprüchen, dass die Schülerinnen und Schüler dort einen gleichwertigen Bildungserfolg erlangen können. Ist das Personal fachlich geeignet? Wird zum Beispiel überprüft. Man muss aber auch einreichen, wie man die Schule finanziert, ein Finanzkonzept einreichen.
Freie Schulen bekommen zwar staatliche Gelder, müssen einen Teil ihres Budgets aber auch selbst erwirtschaften. In Nordrhein-Westfalen etwa sind das 15% der laufenden Kosten. Das geht zum Beispiel über Mitgliedsbeiträge von Eltern, auch wenn niemand aus finanziellen Gründen von der Schule ausgeschlossen werden darf. Tilman Kern vom Bundesverband der Freien Alternativschulen kann nicht für die Genehmigungsbehörden sprechen, sagt aber, dass es möglich ist, Kontakte in rechtsextreme und verschwörungsideologische Kreise zu entdecken. Denn Teil des Genehmigungsverfahrens sei es, die Zuverlässigkeit des Trägers zu überprüfen. Und das beinhalte auch,
dass dort keine rechtsextremen Akteurinnen in entscheidender Funktion sind. Das kann eine Genehmigungsbehörde schon in den Blick nehmen. Inwieweit das jeweils die einzelnen Behörden tun und machen, da haben wir nur bedingten Einblick. Aber die Zuverlässigkeit des Trägers, dort haben Genehmigungsbehörden die Möglichkeit, auch auf solche Fragestellungen einzuwirken und dahin zu gucken.
Der Bundesverband habe keinen Einfluss darauf, wenn sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem verschwörungsideologischen oder rechtsextremen Umfeld auf den Weg machen, um eine freie Schule zu gründen, sagt Kern. Und er distanziert sich von solchen Trägern.
Wir können nur immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir uns engagieren für eine demokratische Bildungslandschaft und zum Beispiel eben auch hingucken bei Beratungsanfragen, eben keine Gründungen unterstützen, die aus diesem Umfeld kommen. Ja, also dass wir das schon ganz deutlich machen, wenn man bei uns eine Beratungsanfrage stellt, mit welcher Haltung wir diese Beratung durchführen, was uns eben wichtig ist und da eben auch hinzugucken.
Wie die Prüfung von freien Schulen im konkreten Fall abläuft, wollte der Deutschlandfunk vom Kultusministerium in Niedersachsen wissen. Denn dort gab es zuletzt mehrere problematische Fälle, nicht nur den der Lernartschule Oberndorf. Das Kultusministerium teilte schriftlich mit:
Das niedersächsische Kultusministerium stellt durch klare gesetzliche Vorgaben und staatliche Schulaufsicht sicher, dass es an Ersatzschulen nicht zu ideologischer Unterwanderung kommt. Bereits im Genehmigungsverfahren wird geprüft, ob Schulträger und Schulleitung die erforderliche Eignung besitzen und die Gewähr bieten, die verfassungsmäßige Ordnung zu achten. Bei entsprechenden Hinweisen kann eine Genehmigung versagt werden.
Auch im laufenden Betrieb müssten Unterricht und Erziehung dem Bildungsauftrag nach dem niedersächsischen Schulgesetz entsprechen und im Einklang mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der niedersächsischen Verfassung stehen.
Extremistische oder staatsdelegitimierende Inhalte sowie Indoktrination sind unzulässig. Bei konkreten Hinweisen auf Fehlverhalten kann die Schulbehörde bis hin zu einer Unterrichtsuntersagung gegenüber einzelnen Lehrkräften einschreiten.
Das Ministerium bestätigt schriftlich, dass es Hinweise und Vorwürfe gegen den Schulträger der Freien Schule Oberndorf und eine dort tätige Lehrkraft gegeben habe. Daraufhin sei das zuständige Landesamt in Lüneburg tätig geworden.
Die eingeleitete Überprüfung ergab keine bestätigten Tatsachen, aus denen sich ableiten ließ, dass die Person gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstieß.
Die Schule kann also weitermachen, trotz der fragwürdigen Kontakte und Auftritte mehrerer Akteure.
Ja, ich kann gleich mal gucken.
Zurück an der Freien Schule Köln. Sie ist in der Region etabliert und bei Eltern gut angesehen als pädagogische Alternative zum staatlichen Schulsystem. Und sie sei auch für viele Lehrkräfte ein attraktiver Ort, sagt Schulleiter Till Butz. Dass freie Schulen ihr Personal selbst einstellen können, sei für ihn ein echter Pluspunkt.
Die müssen zwar dann genehmigt werden durch die Schulaufsicht, genauso wie an anderen öffentlichen Schulen. Das ist eine Auflage. Aber wir können uns schon die Leute aussuchen, die hier arbeiten. Und das ist ein tolles Gefühl, dass ich wirklich weiß als Schulleiter, dass alle Lehrerinnen und Lehrer, die hier sind, auch gerne hier sind und auch hier bleiben wollen. Und nicht nur, weil sie verbeamtet sind und auf die Pension warten. Also was haben wir ja wirklich nicht.
Hannes, 14, und die 13-jährige Milla besuchen die freie Schule in Köln. Mit dem Konzept sind sie sehr zufrieden.
Es ist eine kleinere Schule, hat ein anderes Schulkonzept einfach, was ich auch deutlich entspannter finde tatsächlich. Also wir duzen zum Beispiel die Lehrer, was ich gut finde, weil du die Lehrer dann mehr auf Augenhöhe behandeln kannst.
Ich finde, es ist wie eine kleine Familie an sich. Also ich kenne den Namen von jedem Schüler und jeder Schülerin hier, ich kenne den Namen von jedem Lehrer und so. Also erstmal vertrauen wir den Lehrern mehr und fragen sie dadurch auch mehr. Also ich würde sagen, ich frage meine Lehrer bei allem, wo ich eine Frage habe. Das würde ich mich woanders vielleicht nicht unbedingt trauen. Und wir reden halt auch so drüber, was zu Hause passiert ist.
Die Freie Schule Köln macht auf ihrer Homepage auch darauf aufmerksam, dass das Konzept nicht für jedes Kind passt. Kinder, die klare Strukturen und viele Regeln brauchen, könnten Probleme damit bekommen. Doch trotz solcher Einschränkungen, Privatschulen, zu denen die freien Schulen gehören, werden insgesamt beliebter bei Eltern, hat ihr Verband ermittelt. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an diesen Einrichtungen ist seit 2019 um 5% gestiegen, auf mittlerweile über 800.000 Kinder und Jugendliche. Der Anteil an der Gesamtschülerzahl stagniert dagegen bei rund 10%. Unabhängig von der Organisationsform aber, ob staatlich oder privat, müssten sich Schulen damit auseinandersetzen, dass der nach rechts verschobene politische Diskurs auch die Schulen erreicht, sagt Tillmann Kern vom Bundesverband der Freien Alternativschulen.
Und dann gilt es, wenn man sowas beobachtet, mitbekommt, da ganz klar drauf zu reagieren. Und ich würde sagen, da hat man als Schule in freier Trägerschaft vielleicht sogar manchmal den Vorteil, dass bestimmte Prozesse zur Klärung solcher Fragen auch einfacher sind, weil man ja ein freier Träger ist und entscheidet, wen man einstellt, dort nicht an die Vorgaben gebunden ist, die sich das jeweilige Bundesland gibt, schneller agieren kann, um darauf zu reagieren.
Freie Schulen sollten daher nicht unter Generalverdacht gestellt werden, betont auch die Potsdamer Bildungsforscherin Nina Kolleck. Es gäbe Konzepte, die sehr gut funktionieren.
Ich habe Kinder erlebt, die sind da aufgegangen, die sind aufgeblüht. Die haben vorher so gedacht, was soll ich hier, und haben sich nicht wohlgefühlt und sind dann an eine freie Schule gekommen und dachten, boah, es macht so einen Spaß, ich kann mich hier selbst verwirklichen, und haben so viele Perspektiven für ihr eigenes Leben plötzlich gesehen. Und es wäre ja schon total schade, wenn wir diese Möglichkeit den Kindern und Jugendlichen nehmen.
Denn der Gedanke, der freien Schulen zugrunde liegt, sei ein durchweg demokratischer, sagt Tillmann Kern vom Bundesverband der Freien Alternativschulen. Das selbstbestimmte Lernen stehe im Vordergrund. Wichtig sei, beim Auftauchen extremer Positionen gegenzuhalten, solchen Aussagen keinen Raum zu geben und auch immer wieder öffentlich Zeichen für Demokratie und die freiheitlich-gesellschaftliche Grundordnung zu setzen. Das sei die Verantwortung jeder Schule, egal ob staatlich oder privat.
Das war der Hintergrund. Freie Schulen, Idealismus oder Ideologie? Von Armin Himmelrath und Britta Mersch. Redaktion Stefan Fries.